Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Lea.
Hallo Anja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Heute geht es um den zweiten Sonntag nach Epiphanias, das ist der 16. Januar. Wir sprechen miteinander über den Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, den werden wir gleich hören. Vorab aber den Wochenspruch, der steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade um Gnade brauchen wir auch, wenn wir den Predigttext miteinander besprechen und auslegen und nachher auch predigen. Ich bitte dich, liebe Lea, dass du den mal liest. Nach welcher Übersetzung liest du denn?
Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 10. An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, dass Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes.
Vielen Dank. Also, hier ist viel von Geheimnis und verborgenen Gedanken die Rede, von Brüdern und Schwestern. Und es geht ja los mit einem, also jedenfalls nach der Genfer Übersetzung, doch irritierenden Satz. An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Welcher Grundsatz denn? Muss man erstmal nachlesen. Ich finde das irgendwie wichtig, denn vorab geht, dass Paulus die Korinther darauf hinweist, was der Grund und die Ursache ihres Stolzes sein soll, nämlich allein Jesus Christus. Und dann geht es ja offenbar darum, dass die Christen in Korinth viel Wert auf schöne Worte legen oder zumindest, dass sie Menschen begegnen, die mit geschliffener Rede und wohlfeiler Weisheit sehr überzeugend sind. Und das fand ich total spannend, weil das ist ja was wir beide auch immer wieder durchringen, wenn wir an die Predigttexte gehen. Wie bringen wir das Evangelium zum Leuchten? Wie können wir das, was in uns ist, was unsere Überzeugung, und zwar unsere Herzensüberzeugung ist, zur Sprache bringen? Und das finde ich ganz, ganz spannend, wie der Apostel Paulus hier an die Christen in Korinth nochmal deutlich macht. Leute, man kann natürlich vieles mit geschliffener Rede bewerkstelligen, aber welche Tiefe hat das? Er sagt, es geht mir nur darum, Jesus zu verkündigen. Und das Ganze passiert auch mit Furcht und Zittern. Also, dass er so sagt, ich stand vor euch und zitterte innerlich. Ne? Ich hatte Angst. Und diese Angst, das kenne ich schon gut.
Ich war unsicher, sagt er ja auch.
Ja.
Ne? Also, mir geht es auch immer so, dass ich mich immer frage, wie wichtig ist die Performance? Ne? Also da gibt es ja so viele Debatten auch dazu. Also guter Inhalt braucht auch gute Performance. Und Paulus verstehe ich hier so, dass er sagt, nee, es geht eben nicht um die Performance, um die geschliffenen Worte, um die geschliffene Rhetorik, sondern das Wichtigste ist eigentlich wieder unverfügbar, Nämlich das ist das Wirken des Heiligen Geistes und darauf kommt es an. Und ihm ist es ja so wichtig zu sagen, es geht ihm darum, den Gekreuzigten, Jesus Christus als den Gekreuzigten zu predigen, auf ihn hinzuweisen. Und wir haben das ja auch eben so ganz stark im ersten Korintherbrief, dass Paulus das so wichtig ist zu sagen, es geht nicht darum, dass ich jetzt Paulus-Anhänger gewinne, dass ihr mir nachfolgt. Es geht nicht darum, dass es Anhänger gibt von Petrus, von Apollos, sondern im Zentrum steht die Verkündigung von Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wir haben ja auch am dritten Advent schon sehr viel über das Geheimnis gesprochen. Also da werden wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Auch sei allen nochmal empfohlen, den dritten Advent sich anzuhören. Da ging es ja auch wahnsinnig viel ums Geheimnis. Und das finde ich eben so spannend, dass Paulus hier, also Kritik, die ihn erreicht, benutzt er jetzt für seine Argumentation, um klarzumachen, darum geht's. Im Zentrum der Verkündigung geht es um Jesus Christus.
Das ist ja was, also das ist im Übrigen wirklich ein spannender Aspekt, dass er sich auf die Kritik, die ihn erreicht, bezieht und dass er da nicht in so eine Verteidigungshaltung geht nach dem Motto, ich bin halt so, sondern dass er sagt, worum geht's denn? Was ist denn eigentlich das eigentliche Ziel unserer Verkündigung? Und da möchte ich auch für mich nochmal draus lernen. Immer wieder wird zur Sprache gebracht, dass ich ein Mensch bin, der sich auch mit der Persönlichkeit zeigt beim Predigen. Dass ich sage, was mich bewegt und dass ich sage, was ich erlebt habe oder welche Dinge mich irritieren oder wo ich verletzlich bin. Und ich mache das nicht einfach, weil ich damit Menschen gewinnen will, sondern weil es in der Regel zu meinem Glauben passt. Mein Glaube ist zutiefst emotional. Also ich glaube an einen Gott, der Beziehung will. Und Beziehung hat was Emotionales. Und ich finde es total spannend, von Paulus nochmal dieses Argument zu hören. Es geht doch genau da, es geht doch um Jesus Christus. Und was geht da? Gibt es denn Emotionaleres, als sein Leben am Kreuz zu lassen für die Freunde und für die Menschen, damit sie leben können? Und da merke ich, dass ich da nochmal anknüpfen möchte und weniger furchtsam sein möchte, wenn es darum geht, wie meine Worte, ob meine Worte gesetzt genug sind. Also ich werde kein Johann Wolfgang von Goethe werden. Das ist nicht mein Ziel und auch nicht meine Begabung.
Den gab es ja auch schon.
Aber ich möchte...
Einmal reicht.
Einmal reicht. Ja, komm, aber der Osterspaziergang, naja, egal. Also, das stimmt. Nein, aber ich will damit sagen, ich finde das total stark, diese Authentizität, auch wenn das ein Hasswort ist von vielen, diese Authentizität, die der Apostel hier vorlebt, in Bezug auf seinen Glauben, auf seine Überzeugung, auf diese Gewissheit, diese Innere, dass es um Jesus Christus geht, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Das mag ich sehr. Und das ist auch, glaube ich, Weisheit. Das ist Weisheit, auch Gottes Weisheit, die der Geist Gottes in uns offenbart.
Ja, also ich finde das auch so spannend. Man muss halt auch sagen, damals zu dieser Zeit war einfach Rhetorik, da ging es um Selbstdarstellung.
Ja.
Es ging um Potenz. Man muss ja auch sagen, damals ist es ja kein Zufall, dass Paulus ein Mann ist, sondern also eine Pauline damals hätte einfach nicht diese Möglichkeiten gehabt, die Paulus gehabt hat. Mhm. So, und das zu sagen, also eigentlich, Leute, ist euch das vertraut, dass Menschen, die mit ihrer Rhetorik auftreten, dass es da um Selbstdarstellung geht, um sich zu zeigen. Und bei mir ist es eben ganz anders. Und ich fand es auch nochmal so spannend, warum hat Gott sich überlegt, Paulus zu berufen? Anscheinend ja nicht wegen seiner Rhetorik, sondern, glaube ich, weil der so ein krasser Eiferer war. Mhm. Und mir hat mal jemand gesagt oder bei Facebook geschrieben, Berufung ist das, was man nicht lassen kann. Mhm. Und ich glaube, Gott hat Paulus berufen für dieses Leben oder wie er dann seine Berufung gelebt hat für sein Apostelamt, weil Paulus das nicht hat lassen können, das zu verkündigen, was er in seinem Herzen verstanden hat. Also so wie er Jesus Christus als Messias erkannt hat, der konnte das gar nicht lassen. Und auch Mose, ne, in der Tora sagt ja, ich kann nicht reden und bekommt dann den Bruder Aaron zur Seite gestellt. Paulus bekommt nicht einen Aaron zur Seite gestellt, entscheidet sich aber dann auch, seine Reisen niemals alleine zu machen, ne? Sondern auch immer im Team. Mhm. Wichtig, und jetzt weiß ich, wie redundant das wird, aber wichtig ist, glaube ich, zu sagen, Rhetorik war das Mittel zur Selbstdarstellung und ist es ja bis heute zum Teil auch noch. Mhm. Ja, also das in der Politik wird es genutzt, es wird zum Manipulieren genutzt, in der Führungsriege wird es genutzt. So, und er sagt, nee, hier geht es überhaupt nicht um Selbstdarstellung. sondern es geht um das, worauf ich verweisen möchte. Und jetzt hast du ja schon den Beziehungsaspekt auch genannt. Und das ist, glaube ich, das, was Paulus klar machen möchte. Wenn Gott sich schon vor Erschaffung der Welt überlegt hat, ich möchte den Menschen beteiligen an meiner Herrlichkeit, dann ist das Kreuz das Zeichen der größten Solidarität Gottes. Also ja. Da, wo man sagt, noch unterhalb des tiefsten Abgrundes, den jemand erleiden kann, wie das Kreuz, zeigt sich Gott mit seiner Solidarität und beendet, das ist ja das Spannende, beendet die Gewalt durch Auferstehung. Nicht irgendwie, wir haben ja dieses Thema Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis des Gekreuzigten, dass da dieser Gewaltzyklus ja unterbrochen wird, ne, auf den Mord von Jesus Christus wird eben nicht mit Gewalt reagiert, sondern mit der Auferstehung. Und das heißt, es ist so ganz anders, als wie die Machthabenden das Leben mit Blutschuld und Co. Und wenn du mich angreifst, dann greife ich dich doppelt wieder an. Nein, es zeigt, wie solidarisch Gott mit uns ist. So verstehe ich Paulus. Oder das Geheimnis.
Ja. Sag mal.
Ich glaube, also das ist das, was Paulus hier stark machen möchte, was das Geheimnis ist. Und gleichzeitig weiß Paulus auch, Geheimnis ist und Erkenntnis immer nur Stückwerk. Und trotzdem ist uns ja da was gezeigt worden. Und am Kreuz, das ist ja das, was er so stark macht, da scheiden sich die Geister. Ne? Für die einen ist es Weisheit, für die anderen ist es die Torheit. Was ist denn ein schönes, modernes Wort für Torheit?
Ich finde, Torheit ist ein schönes Wort. Kann man auch bis heute verstehen. Glaube ich wirklich.
Ja, das ist bestimmt ein aussterbendes Wort. Wir können es retten. So.
Lass es uns retten, genau. Also ich wollte noch mal ganz kurz, deswegen war ich vorhin ein bisschen ungestüm in meiner Reaktion. Das ist ja nicht nur eine Frage, was Machthaber heute, also bis heute praktizieren. Wenn ich auf die Straßen gehe oder wenn ich mich umschaue in den sozialen Netzwerken, ist es bis heute geprägt von Gewalt. Gewalt erzeugt nur wieder Gewalt. Und verbale Gewalt ist es heute in der Regel, verbale Gewalt, die dann ja tatsächlich auch dazu führt, dass Menschen sich aufbauen vor, haben wir vorhin in einem Vorgespräch ja auch besprochen, vor Ministerinnenhäusern und in Drohgebärden sich da ergehen. Es ist also nicht nur eine Frage der Machthaber, sondern auch eine Frage der Gesellschaft. Jeder von uns ist in der Gefahr, dass wir Rache wollen, Genugtuung für das, was uns vermeintlich oder auch tatsächlich widerfahren ist. Und da setzt Gott ein ganz klares Symbol, ein Signal, kein Symbol, ein Signal dagegen. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, den du eben aufgebracht hast, mit dem, dass auf den Mord, auf die Tötung von Jesus Christus die Auferstehung folgt. Und kein Aufstand im Sinne von Gewalt, sondern ein Aufstand im Sinne von Leben, von Lieben, von Vergebung. Die letzten Worte, die uns übermittelt wurden am Kreuz, sind: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist tatsächlich ein Geheimnis. Das ist was, was man nicht logisch erklären kann und wo man sich eigentlich an den Kopf fasst und sagt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass nicht Vergeltung, sondern Vergebung die Antwort ist auf diese Tat, auf diese Kreuzigung? Wenn der Apostel Paulus davon spricht, dass er nur das Kreuz von Christus verkündigen will, dann heißt es, er bezieht sich, also Rückbezug auf das absolut und Allerwesentlichste. Wir müssen ja auch Sonntag für Sonntag überlegen, wie bringen wir genau das zum Leuchten? Wie bringen wir jedes Mal neu zum Leuchten, worum es eigentlich geht? Nämlich um die unfassbare und unbedingte Liebe Gottes, die von Anfang an da ist. Ich meine, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte hineinschauen, in den Schöpfungsmythos hineinschauen, dann sagt Gott, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde gleich. Ja, und dann Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, schuf er sie. Und zwar, weil ihm danach gelüstete, sozusagen ein Gegenüber zu haben. Ein, mit dem er sich verständigen kann, mit dem er Gott wandelte mit Adam im Garten, ne, wird erzählt. Und vielleicht ist es dieses Geheimnis, was ja kaum vorstellbar ist, was ich mir wirklich nicht vorstelle. Also kognitiv, intellektuell kann ich versuchen, so eine Idee davon zu entwickeln. Wie kann das sein, dass Gott eine ganze Erde erschafft und darauf eine bestimmte Lebensform als besonders auserwählt? Das ist bis heute auch immer wieder Diskussion, die ich mit meiner Tochter habe. Warum hat Gott denn den Menschen erwählt und nicht die Tiere? Warum ist denn der Mensch das Gegenüber Gottes? Und hat der Mensch daraus das Recht, die Tiere als weniger wert anzusehen? Und die Diskussion kann ich nicht abschließend zu Ende führen, aber ich kann sagen, es ist ein Geheimnis, dass Gott sich den Menschen erkoren hat als Gegenüber. Und wenn er sagt, also wenn Paulus sagt, und da zitiert er ja nach dem Propheten Jesaja, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das ist ja so ein alttestamentliches Zitat nach dem Propheten Jesaja. Dann ist das ein Geheimnis, dass uns Dinge erwarten und erreichen und begegnen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit dem wir nie im Leben gerechnet hätten. Und das kann man nicht erklären und schon gar nicht mit geschliffener Rede, wohlfeilen Worten, sondern man kann nur versuchen, dem nahe zu kommen.
Ich habe so ein spannendes Zitat gefunden von dem, oh, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie man ihn ausspricht, Rabbi, also Rabbi heißt er schon, aber Tryphon, ja, vermutlich heißt er, oder Tryphon, ich weiß sowas immer nicht, es ist eine Schande. Na, jedenfalls hat er gesagt, es ist deine Obliegenheit nicht, die Arbeit zu vollenden, doch steht es dir nicht frei, sich ihrer zu entledigen.
Ja.
Und das finde ich so spannend, also zu sagen, ja, es obliegt uns nicht, also das Erlösungswerk, die Auferstehung, das geschenkte Neue, die Gnade, das können wir nicht machen. Und trotzdem nimmt es uns nicht aus dem Beteiligtsein, aus der Verantwortung heraus, auch Licht in dieser Welt zu sein. Und mit der Bergpredigt gesprochen, Salz und Licht. Ja? Das fand ich irgendwie nochmal spannend. Und das ist mir gerade nochmal eingefallen, jetzt, wo du das nochmal so auch präsentiert hast oder so dargestellt hast. Ich ringe noch so ein bisschen, also ich habe verstanden vom Kirchenjahr, die frohe Botschaft von dem Kind in der Krippe, die soll sich jetzt weiter entfalten, die soll weiter gehört werden. Das letzte Sonntag hatten wir vom Kirchenjahr, dass also die Begegnung mit dem Kind in der Krippe kann verändern. Jetzt haben wir dieses Bild, oder nicht dieses Bild, sondern jetzt haben wir diesen Auszug aus dem ersten Korintherbrief. Wie denkst du, kann man anschließen an die Menschen heute? Also wo können die Menschen heute andocken oder wie wir gerne sagen, warum ist es wichtig und wertvoll, diesen Text jetzt kommenden Sonntag zu predigen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass wir an dem Weisheitsgedanken anknüpfen müssen. Also es geht ja sehr viel um Weisheit in dem Text und immer das Gegenüber menschliche und göttliche Weisheit. Und die göttliche Weisheit unterscheidet sich von menschlicher Weisheit, weil sie jeder Logik widerspricht. Die entzieht sich unserer menschlichen Logik. Sie entzieht sich auch den Naturgesetzen, obwohl Gott sie geschaffen hat, nach meinem Glauben jedenfalls. Aber göttliche Weisheit ist unverfügbar. Wir wissen nicht, wie Gott handeln oder reagieren wird. Wir können, anders als in menschlicher Weisheit, eben nicht aus Erfahrung Rückschlüsse ziehen, wie es in Zukunft sein wird. Wir können nur auf das setzen, was uns zugesagt ist. Dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Weltzeit. Dass Jesus sagt, in der Jahreslosung wird es uns zugesprochen, ich werde niemanden abweisen, der zu mir kommt. Niemanden, alle sind willkommen. Das ist unabhängig von dem, von meinem Sein, von meiner Vergangenheit auch. Unabhängig davon hat Jesus zugesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist für mich tatsächlich total wichtig. Und das ist für mich göttliche Weisheit, die mit menschlicher Weisheit, die sich ja darauf gründet, dass wir unsere Erfahrungen reflektieren, hoffentlich. Und dass sie eine gewisse Allgemeingültigkeit haben, also ein Wenn-Dann. Davon erhebt sich die göttliche Weisheit völlig ab. Und deswegen, das ist ja das große Geheimnis, dass wir eben nicht vorhersagen können, wenn, dann, weil Gott sich eben auch nicht erpressen lässt, anders als Menschen lässt Gott sich nicht erpressen. Aber trotzdem gilt die Zusage, und das ist halt das, woran ich mich wirklich festhalte, dass Jesus niemanden abweist, sondern im Gegenteil sogar bei uns ist. Immer schon war und auch immer sein wird. Wenn wir es wollen, können wir es auch wahrnehmen. Also wollen heißt im Sinne von, ich traue ihm das zu, dass er wirklich da ist. Und ich glaube, deswegen muss dieser Text gepredigt werden, weil es um diese menschliche und göttliche Weisheit geht. Die menschliche Weisheit, die den Herrschern dieser Welt gehört, die ohnehin zum Untergang bestimmt sind, wie Paulus es formuliert. Und dazu die göttliche Weisheit, die von Anfang an gesagt hat, lass uns Menschen machen, mit denen wir Gemeinschaft haben werden. Und das unterscheidet ja auch den Gott, an den wir glauben, so sehr von allen anderen Göttern dieser Welt, dass diese Götter alle kein Interesse an Gemeinschaft haben. Aber der Gott, der in Jesus Christus Mensch wird, hat Interesse und nicht nur Interesse, sondern er setzt sogar alles dran, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit uns Menschen zusammen zu sein. Und das finde ich, das wird nochmal, macht Paulus nochmal so deutlich, und darüber kann man nur stammeln. Mhm. Man kann darüber nicht anders als stammeln. Weil wie willst du das auch beweisen? Du kannst es ja nur erleben.
Ja, also das fand ich auch nochmal spannend. Ich musste auch, als ich den Text gelesen habe, auch wo Paulus schreibt, ja, die Machthabenden, die sind ja wirklich nach kurzer Zeit wieder weg, so ungefähr. Mhm. Und wenn man dann nach Österreich guckt, ne, wie schnell ging das dann doch auf einmal mit Sebastian Kurz, ne, und 4 Jahre ja, Trump sind auch irgendwie rumgegangen. Ja, gut, weiß man nicht, ob der nochmal zurückkommt, aber... Ja, wollen wir jetzt nicht vertiefen, ja. Nur unsere Angie, unsere Angela Merkel, die ist quasi nicht vom Hof gejagt worden, sondern hat sich selber überlegt, den Hut zu nehmen, ne? Das hat auch was Weises, ne? Mhm. So, und wie sich der Wind dann auch gedreht hatte jetzt im September. Und jetzt haben wir eine Ampel. Also das ist, finde ich, genau, also das stimmt. Irgendwie die Machthabenden dieser Welt, da gibt es dann doch manchmal einen Switch, schneller als man denkt. Und wir haben in unserem Gott einen, der so die Treue hält, ne? Der seinen Bund neu aufrichtet, der seinen Bund nochmal stark macht. Und das finde ich auch den Link zwischen letzter Woche und dann dieser Woche. Letzte Woche aus dem Prophetenbuch Jesaja, wo die Menschen oder zumindest die obere Schicht im Exil war, wo der Tempel zerstört worden ist. Also immer in diesen Krisenzeiten, wo man das Gefühl hat, alle Karten sind gespielt. Ja? Was kann denn jetzt noch kommen? Hat irgendwie Gott, das Bild, weiß nicht, ob das gut ist, aber hat Gott doch irgendwie noch so ein Ass im Ärmel? Ja? Mhm. Und reagiert, sage ich mal, auf Kreuz mit Auferstehung oder lässt etwas Neues heranwachsen und etwas Neues entstehen? Oder das soll sich ja eben verbreiten, macht sich gleich mit uns und wird Mensch. Das, glaube ich, kann man irgendwie versuchen, nochmal aufleuchten zu lassen an diesem Sonntag, so dass es hoffentlich unsere Seele nährt.
Davon ist auszugehen. Unsere Zeit ist davon. Wir haben uns zu verabschieden. Und ich wünsche dir und allen, die Predigt vorbereiten und nachher auch halten und mir auch, dass Gott uns in unserer menschlichen Weisheit mit seiner göttlichen Weisheit begegnet und segnet.
Das klingt gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.